Und dass ich mich trotzdem wie so ein blödes Kleinkind verhalte. Und selbst in den Situationen, wo ich das erkenne, dann aber auch nicht den Willen habe, mich anders zu verhalten, weil ich so verzweifelt bin.
Herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Das bin ich, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute sind Marie und Tom bei mir. Und sie haben das Problem, dass Marie unter wahnsinnigen Wutanfällen leidet. Sie kann von jetzt auf gleich innerhalb von Millisekunden total ausrasten, das auch in der Öffentlichkeit. Tom stand bisher diesen Wutanfällen ziemlich hilflos gegenüber, hat jetzt aber auch für sich verstanden, dass er sich einfach mehr wehren muss. Was sich Marie übrigens auch wünscht. Sie wünscht sich die Grenzen von Tom. Und was hinter Maries Wutanfällen steckt, das werden wir gleich im Gespräch ergründen. Herzlich willkommen, Marie und Tom. Schön, dass ihr da seid. Ja, und ihr kommt als Paar. Ich nehme an, ihr habt ein Thema als Paar.
Mhm.
Und davon würde ich ganz gern hören von euch. Oder darüber.
Ja, gerne. Erstmal danke, dass wir hier sein dürfen.
Dankeschön.
Unser Thema ist, also es ging eher von mir aus. Ich höre den Podcast schon, seit es ihn gibt und nehme da immer sehr viel mit für mich. Und es gab eine Situation, wo ich mal wieder so verzweifelt war, dass ich dann spontan eine Mail geschrieben habe. Und das Thema ist Wut in der Beziehung. Also Aggressionen und immer wiederkehrende Situationen, wo es eskaliert und wo ich bisher noch keine Lösung gefunden habe.
Und wer ist so wütend?
Ich. Also ich bin wütend. Ja.
Okay. Und was macht dich so wütend?
Wenn ich das wüsste. Also ich habe auch dein Buch gelesen, beziehungsweise mehrere davon. Und ich vermute, es sind irgendwelche unbewussten Muster.
Die du aber für dich jetzt nicht identifizieren konntest beim Lesen.
Doch. Also ich habe festgestellt, dass ich wahrscheinlich sehr stark auf der Autonomie-Seite bin und Tom eher überangepasst ist. Also das ist so unsere Hypothese. Und dass sich das dann gegenseitig noch verstärkt. Also dass, wenn er so sehr angepasst ist und sich dann auch nicht wehrt, wenn ich wütend bin. Also ich bin auf ihn wütend, muss man dann sagen.
Mhm.
Ich bin in den Situationen auf ihn wütend. Und wenn er sich dann so anpasst, das verstärkt die Wut noch mehr.
Okay, also du würdest dir eigentlich wünschen, dass er dir Grenzen setzt?
Ja.
Mhm. Und Tom, das fällt dir schwer?
Es fiel mir sehr schwer, als wir zusammengekommen sind, weil ich sowas vorher halt einfach noch nicht erlebt hat und eher so, jetzt nicht total autoritär, aber schon strikte Erziehung und sowas hatte und da, glaube ich, eher überangepasst eben bin. Ja, es fiel mir schwer. Und gerade am Anfang habe ich da gar keine Grenzen gesetzt. Und ich habe auch die Bücher gelesen, beziehungsweise vor allem jeder ist beziehungsfähig. Und meine Vermutung ist, dass es so konturlos sein halt, ne? Das ist so das Thema gewesen. Das war vor allem am Anfang der Beziehung so, keine Grenzen gesetzt, nicht zu greifen sein. Ich nicht zu greifen für sie, was sie dann, glaube ich, noch, das hat es eben noch verstärkt. Also wir hatten definitiv sich selbst verstärkende Muster. Wobei ich nicht glaube, dass ich der alleinige Grund für ihre Wut bin. Ich bringe Muster mit, die das Ganze nochmal verstärken, was es für uns in der Beziehung nochmal schlimmer macht. Aber ich glaube nicht, dass es ausschließlich an mir liegt.
Ja, verstehe. Also am besten kann man sich solchen Situationen immer nähern, wenn man mal das an einem ganz konkreten Beispiel bespricht. Mhm. Also ich möchte euch mal bitten, euch zu erinnern an so eine typische Situation. Ne? Wie ihr sagt, das war wieder ganz typisch. So, die ist so stellvertretend für viele Situationen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir da ein paar rote Fäden finden können und ein bisschen mehr in die Tiefe tauchen können.
Mhm.
Habt ihr so ein Beispiel, das ihr einfach mal erzählen mögt?
Tom, hast du eins?
Wir hatten da im Prinzip eins, was für mich total charakteristisch ist, hier auf dem Weg hierher.
Okay.
Nämlich als wir aus der S-Bahn ausgestiegen sind, dann habe ich per Google mit dem Handy hier den Weg hierher gesucht und
bin und dann... Sie verzieht schon die Augen, ey.
Ja.
Geht schon wieder los.
Ja, es geht schon wieder los und... Also sie mag das per se nicht, wenn ich mit dem Handy in der Straße rumrenne. für mich ist es einfach Mittel zum Zweck, um hier schnell herzukommen. Und dann habe ich an einer Straße nicht schnell genug den Weg gewusst, in Anführungszeichen. Ja? Und das hat dann gereicht, um bei ihr für Stress zu sorgen. Obwohl es klar war, wo wir hin müssen. Ne? Dass die Straße kam, alles okay, war überhaupt kein Problem, aus meiner Sicht.
Ja, also so eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich eine relativ banale Alterssituation. Man guckt auf Google den Weg, dann ist man sich im Moment nicht ganz sicher. Man jetzt links
orientiert
oder rechts,
sich, ich war hier
orientiert
noch nie.
Orientiert sich, um dann richtig abzubiegen.
Genau.
Und was triggert das bei dir, Marie?
Also der Tom ist einfach immer langsamer als ich, bei allem. Sogar jetzt, ich habe mir vor kurzem das Handgelenk gebrochen und ich bin langsamer unterwegs. Trotzdem bin ich immer noch viel schneller. Also es macht mich einfach wahnsinnig, dass er immer so langsam ist. Und ich kann das aber auch nachvollziehen, dass er einfach ein anderer Typ ist. Und ich merke aber selber, dass es bei mir dann so unverhältnismäßig groß wird. Also ich werde dann halt, jetzt eben ging es noch, aber ich werde halt manchmal so wütend, dass ich mich dann da so reinsteigere, dass ich dann auch richtig böse Sachen sag und dann auch manchmal, ja, gegen was schlage. Also es eskaliert dann immer so. Mhm. Und es ist halt so, dass dann auch böse Worte fallen, Schimpfwörter, und das ist halt der ganze Respekt komplett verloren geht und das zerstört einfach immer so viel und das immer wegen so dummen Kleinigkeiten.
Mhm. Du sagst, du bist immer schneller. Mhm. Darf ich jetzt daraus schließen, du hättest den Weg gewusst und wärst jetzt vorgesprintet und er hätte hinterhergelaufen?
Nee, ich hatte mich auf ihn verlassen. Wir hatten beide Google Maps angemacht und ich habe gefragt, reicht das, wenn wir jetzt auf ein Handy gucken und weißt du den Weg? Und er hat mir das bestätigt und dann habe ich meins weggepackt und habe mich auf ihn verlassen. Und dann war es in der Vergangenheit schon mal so, dass es dann so war, dass für mich dann unklar war, sind wir jetzt richtig oder nicht? Und das ist halt dieses, ja, dass mir da die Sicherheit fehlt, weil ich da keine Klarheit wahrnehme. Also es ist dann oft auch kein richtiges Ja oder Nein, sondern vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dieses, dass da irgendwie kein Widerstand ist, das
also Sicherheit ist etwas, was sehr wichtig ist für dich?
Ich glaube schon, ja.
Aha, und inwiefern spielt die Sicherheit so eine große Rolle in dieser Situation? Also wenn du da mal so tiefer in dich tauchst, was triggert das denn da? Ich meine, ihr wart ja jetzt nicht im Dschungel unterwegs und falscher Pfad hätte vielleicht tödlich enden können oder so, sondern inwiefern ist die Sicherheit in so einer Situation so ein Trigger für dich?
Ich fühle mich sonst so verloren.
Verloren. Und das ist so ein Gefühl, was in dir schnell abrufbar ist?
Ja, leider. Also ich habe das immer wieder, dass mir einfach durch Kleinigkeiten ausgelöst, die Stimmung komplett kippt und ich dann ja keinen Bezug mehr habe zu dem, wie ich eigentlich bin. Es ist dann so, als wäre ich auch ein anderer Mensch.
Mhm, mh. Also du kommst in einen ganz krass anderen emotionalen Zustand.
Ja.
Und der immer irgendwie mit Wut zu tun hat.
Ja.
Aber am Anfang steht ein Gefühl von Verlorenheit.
Ja. Es ist dann auch so, dass ich ihn dann gar nicht mehr wie meinen Freund wahrnehme, sondern als Feind.
Mhm.
Und letztens hatten wir einen Abend, da war ich auch so genervt von allem, was er gemacht hat, dass ich ihn auch bewusst bloßstellen wollte vor der Verwandtschaft. Habe ich auch gemacht. Ich hatte irgendwie keine Skrupel, obwohl ich wusste, was abgeht. Und wo ich ihn dann auch gar nicht mehr wie sonst als attraktiv wahrgenommen habe, sondern als unattraktiv.
Also deine Wahrnehmung von ihm kann abrupt sich verändern. Also von ganz toll zu ich hasse dich.
Mhm. Ja.
Mhm. Und im Hintergrund ist ein Verlassenheitsgefühl. Kannst du uns darüber was erzählen, über dieses Verlassenheitsgefühl? Was hat das mit deinem Leben zu tun?
Es gibt jetzt nichts Eindeutiges, wo ich sagen würde, dass ich mal die Erfahrung von Verlassenheit gemacht habe. Im Gegenteil, also ich war ein sehr gewolltes und geliebtes Kind. Ich war halt ein Zwillingskind. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich war immer mit meiner Zwillingsschwester als Kleinkind zusammen. Aber wir waren beide sehr umsorgt.
Mhm.
Ja.
Und wann fing das an mit den Wutanfällen?
Das fing schon in der Kindheit an. Also ich bin eigentlich auch da schon sehr impulsiv gewesen. Ich frage mich, ob es einfach, ja, Impulsivität ist. Und ich habe auch schon mal eine Therapie gemacht und ich bin trotzdem nicht dahinter gekommen, weshalb ich immer ausraste.
Gab es in der Therapie irgendeine Diagnose?
Es gab sowas wie Anpassungsstörung und Depression.
Also du fühlst dich leicht verlassen. Hast du auch große Angst vorm Verlassenwerden?
Mm-mm.
Das nicht?
Das nicht, nee. Also ich bin eher die, die verlässt. Also ich bin meistens der aktivere Part gewesen in meinen Beziehungen.
Und abgesehen von diesen Wutanfällen, hast du auch so andere, ich sag mal, Symptome in Anführungszeichen, also wie, dass du dich öfter leer fühlst oder allein fühlst oder auch ganz schlecht allein sein kannst?
Also ich habe schon sowas, dass ich oft das Gefühl habe, ich muss alleine sein und auch, dass ich oft innere Unruhe habe, das kenne ich. Und ich glaube, ich bin auch sehr perfektionistisch. Also ich stehe eigentlich immer wegen irgendwas unter Druck.
Mhm.
Wahrscheinlich ist das nicht gerade förderlich für meine Ausgeglichenheit.
Mhm. Was bringt dir der Perfektionismus? Weißt du, was dahinter steckt? Also
ich will halt gut sein.
Gut sein, mhm.
Ja.
Gut sein heißt auch keine Fehler machen.
Es gelingt mir leider nicht. Mhm. Also vom Kopf weiß ich, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Und ich finde auch nicht, dass Menschen ohne Fehler sein müssen. Aber bei mir selber finde ich es schwierig.
Mhm.
Ich habe mich schon gefragt, ob ich einfach ein schlechter Mensch bin, weil ich diese Muster einfach nicht kontrollieren kann.
Ja. Steckt hinter diesem Gut sein wollen auch so eine Sorge, sonst vielleicht auf Ablehnung zu stoßen? Also oft haben ja Perfektionisten, wollen ja nicht unbedingt perfekt sein, sondern sie wollen vermeiden, dass sie jemanden angreifen könnte.
Ja, kann schon sein. Wobei ich, glaube ich, nicht überangepasst bin. Ich bin eher auch rebellisch. Also wenn mich was stört, dann sage ich es. Ich kann auch nicht anders.
Mhm.
Also ich kann mich nicht zurückhalten.
Wie war deine Schwester, wenn ich mal fragen darf? Oder wie ist deine Schwester?
Meine Schwester ist eher introvertierter als ich. Und bei ihr hat es nie geknallt. Also bei mir hat es früher immer geknallt. Mit den Eltern, bei ihr hat es nicht geknallt. Sie war eher still.
Und wie sind deine Eltern mit deinen Wutanfällen umgegangen als Kind?
Die haben gesagt, ich soll mich zusammenreißen und ich muss lernen, mich zu beherrschen. Und in manchen Situationen haben sie auch gesagt, dass in der Bibel steht, man soll Vater und Mutter ehren. Und das wäre eine Sünde, was ich mache.
Aha.
Weil ich halt meine Eltern auch angeschrien habe und habe sie, glaube ich, auch beschimpft. Also bei uns sind immer alle Türen geflogen.
Was hat dich denn so wütend gemacht bei deinen Eltern?
Es sollte einfach immer alles nach Plan laufen. Und wenn mich was gestört hat, dann durfte ich das nicht sagen. Ich sollte immer um des lieben Friedens halber sollte ich meinen Mund halten.
Also deine Eltern hatten ziemlich genaue Vorstellungen von richtig und falsch.
Ja. Ja, sehr.
Und du hast, wenn ich das richtig verstehe, ziemlich enge Grenzen gehabt.
Ja.
Mhm. Also du warst zwar gewünscht und behütet, aber auch zu eng eingesperrt.
Ja. Wir durften zum Beispiel, oder wir sollten keinen Lärm machen. Es war alles sehr reglementiert, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und auch wurde das Verhalten von anderen sehr schnell als gut oder schlecht beurteilt. Und es war oft so, dass ich das Gefühl hatte, wir sind einfach zu viel. Oder ich mit meiner impulsiven Art auch.
Ja, damit konnten die ja gar nicht umgehen, nicht?
Nee.
Und irgendwie haben sie deine Wut auch nicht verstanden, ne?
Nee. Überhaupt nicht. Und ich habe dann irgendwann selber gesagt, weil ich habe dann auch Ängste bekommen, so Vorleseangst in der Schule. Und ich habe dann irgendwann selber gesagt, ich muss zum Kinderpsychologen gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber das war meine Idee. Meine Eltern haben nie was gemerkt, dass es mir auch gar nicht gut ging.
Das heißt, du hast dich gar nicht so richtig wahrgenommen gefühlt?
Nee.
Das hört sich so ein bisschen haltlos an, als wenn dir so irgendwie Halt gefehlt hätte, weil deine Eltern so wenig einfühlsam waren. Das hört sich so an, dass deine Eltern sehr nach ihren Vorstellungen gehandelt haben, aber Schwierigkeiten hatten, sich auf in ihre Kinder einzufühlen.
Ja. Ja, so ist es. Also ich glaube, das Haltlose, das ist wirklich ein wichtiges Wort, weil genau das begegnet mir immer wieder. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass mir mein sämtliches Erleben einfach komplett abreißt und ich gar nicht mehr weiß, ob und was feststeht.
Kannst du uns das erklären, also uns da ein bisschen hineinführen in deine Welt, wenn du das gerade gesagt hast, dass ich mir das vorstellen kann, was du damit meinst?
Also ich versuche...
Vielleicht auch anhand einer Situation, dass man sich das so ein bisschen nachvollziehen kann.
Ja, also ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, weil ich weiß dann nicht, was ist richtig oder was ist falsch. Und es gibt ja richtig und falsch auch eigentlich gar nicht. Und dann denke ich mir, wenn doch alles beliebig ist, wieso soll ich dann überhaupt irgendwas entscheiden? Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich mich richtig ernähren soll oder im Alltag Entscheidungen, bleibe ich zu Hause oder unternehme ich was oder melde ich mich bei jemand oder lasse ich es bleiben? Also so Alltagsentscheidungen.
Das heißt, deine Gefühle zeigen dir wenig Richtung auf.
Ja, und die Gefühle wechseln auch die ganze Zeit. Also ich habe da irgendwie gar keine Kontinuität.
Also extreme Gefühlsschwankungen.
Ja, extrem.
Ja. Also was mir dazu so einfällt, deine Eltern hatten ja grausam richtige Vorstellungen von richtig und falsch, die aber oft überhaupt nicht zu deinem kindlichen Erleben gepasst haben. Also du hast als Kind ganz anders gefühlt. Du hast meinetwegen als Kind gefühlt, das ist jetzt völlig falsch. Und deine Eltern haben gesagt, nein, du bist falsch, du fühlst falsch. Und dadurch hast du nicht gelernt, deinen Gefühlen zu vertrauen, aber auch nicht wirklich gelernt, deine Gefühle zu regulieren, weil du ja nicht aufgefangen worden bist.
Ja, ich war damit alleine.
Du warst damit allein und du warst sehr rebellisch. Also meine Hypothese ist, es gibt so Kinder, die kommen mit so einem ganz extrem starken Willen auf die Welt. Ganz extrem. Und die haben diese Fähigkeit zur Wut und die fühlen auch Ungerechtigkeit ganz, ganz stark. Und die sind auch nicht zu brechen. Also positiv gesagt sind das die geborenen Freiheitskämpfer.
Na? Ja, genau so ist es bei mir.
Ja. Und diese Kinder sind oft in Familien diejenigen, die Symptomträger sind, weil sie so wütend sind, die aber eigentlich permanent darauf aufmerksam machen, dass das ganze System nicht stimmt, das Familiensystem nicht stimmt, dass es falsch ist, die aber auch nicht resignieren, die können nicht aufgeben, die können einfach nicht aufgeben. Kannst du damit was anfangen?
Ja, also an meiner Familie hängt auch einiges dran. Also ich weiß, dass mein Vater sehr viel nicht verarbeitet hat. Er hat eine sehr katholische Kindheit geprägt von Gewalt gehabt, also auch mit Kriegstraumata meines Großvaters, was nicht bearbeitet wurde alles. Und meine Eltern haben uns immer sehr geliebt und tun das auch heute und haben sich mit Sicherheit die größte Mühe gegeben. Aber ich glaube, sie waren einfach überfordert, weil sie sind sehr, sehr ruhebedürftig und ich war halt einfach ein wildes Kind.
Mhm.
Ja.
Das heißt, du und deine Eltern, ihr habt einfach nicht gut zusammengepasst.
Nee.
Ja. Für mich wird in diesem Gespräch ziemlich schnell deutlich, dass Marie in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen ist. Das heißt nicht unbedingt, dass die Familie lieblos war oder so, aber dass ihre Eltern es nicht vermocht haben, mit ihr einfühlsam umzugehen und sie wirklich wahrzunehmen in ihrem Wesen. Die Eltern waren mit ihrer Wut sehr überfordert. Und Marie wurde aber in dieser anscheinend sehr konfliktscheuen Familie als der Patient in Anführungsstrichen identifiziert. Der identifizierte Patient ist ein Begriff aus der systemischen Familientherapie und meint eben, dass in dysfunktionalen Systemen einer der Symptomträger ist. Das heißt, Marie hat aus meiner psychologischen Sicht eigentlich die Symptome getragen, nämlich diese Wut und diese Wutanfälle, und hat damit darauf aufmerksam gemacht, hey Leute, hier stimmt etwas überhaupt nicht in dieser Familie. Sie hat sich gewehrt. Und damit war sie aber sozusagen verhaltensauffällig und sozusagen der Patient in der Familie. Das heißt, das dysfunktionale System als solches konnte damit weiter bestehen. Wir werden mit sehr vielen Genen geboren. Und diese Gene bestimmen auch wesentlich darüber, was für ein Temperament uns in die Wiege gelegt wird. Kinder kommen einfach mit ganz unterschiedlichen Wesensarten auf die Welt. Da gibt es Kinder, die sind sehr harmoniebedürftig, sehr sensibel, sehr empfindlich. Es gibt Kinder, die sind sehr, sehr robust. Es gibt welche, die neigen zu viel Angst. Und eben auch welche, die sehr impulsiv veranlagt sind. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie gut dieses Kind eben auch zu diesen Eltern passt. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir in der Psychologie von Eltern-Kind-Passung. Das heißt, ein Kind, was zum Beispiel wie Marie mit einer temperamentsbedingten Veranlagung zur Impulsivität geboren wird, bräuchte eben Eltern, die gut damit umgehen können, ja, die sich ja gut in dieses Kind einfühlen können, das Kind verstehen können. Stattdessen ist Marie in eine sehr konfliktscheue Familie geboren worden. Das heißt, die Eltern konnten ganz schlecht mit Maries Wut umgehen, haben versucht, die abzubügeln, haben ihr vermittelt, du bist böse. Das heißt, die Passung zwischen Marie und ihren Eltern war einfach an dieser Stelle sehr ungünstig. Und ihre Zwillingsschwester hingegen scheint ein viel ausgeglicheneres Gemüt mit auf die Welt bekommen zu haben. Und es kann durchaus sein, dass es die Eltern, also dass Maries Eltern es bei dieser Schwester besser geschafft haben, sie gut mit in ihr Erwachsenenleben zu begleiten. Also es kommt auch immer ein bisschen auf die Passung zwischen Eltern und Kindern drauf an. Deswegen hast du eigentlich immer das Signal bekommen, dass du irgendwie falsch bist, so ja, wie du bist.
Also das haben sie auch gesagt. Sie haben auch gesagt, ich mache was falsch und ich bin böse, haben sie auch gesagt.
Mhm.
Und jetzt aus heutiger Sicht weiß ich auch, dass sie das nicht so gemeint haben. Aber ich weiß ja auch, dass das für Kinder dann sich festsetzt, so ein Satz. Und ich fühle mich oft böse. Ich denke immer noch, ich bin böse, in der Beziehung dann auch.
Verhält sich ja auch oft so.
Ja.
Eigentlich ist das eine gewisse Art der Konsistenz. Also du bestätigst dein Selbstbild, ne?
Mhm.
Das ist eigentlich das Vertraute für dich, oder?
Ja.
Mhm. Und ist da vielleicht ganz, ganz tief innen so ein Wunsch, fühl mal in dich und bitte hab mich trotzdem lieb?
Ja, genau. Ich will halt wissen, was alles geht, ob er dann immer noch bleibt. Also ich will dann wirklich bis ans Äußerste gehen.
Also Tom soll quasi, also der Archetyp von einem guten Vater, ne, der so, also du, er hat dann ja eine väterliche Rolle im Grunde genommen, ne? Also er soll dich so lieben wie ein Vater, bedingungslos, und das kleine, wütende, trotzige Kind lebt seine Trotz- und Wutanfälle aus und wird dann aber aufgefangen.
Ist das was Väterliches?
Es ist was Väterliches, weil du von ihm etwas erwartest, was ja eigentlich nicht in eure Erwachsenenrealität passt.
Ja.
Ne? Das ist ja keine Erwachsene-Mann-Frau-Beziehung, so der Wunsch, ich darf wütend und trotzig und darf ein vollkommen unartiges, böses Mädchen sein und wünsche mir, dass du mich trotzdem liebst. Also das passt ja nicht ganz in eine erwachsene Mann-Frau-Beziehung, aber es passt unheimlich gut in dein Defizit. Also dass ich sage ja, wo bei dir sicherlich so eine ganz starke Sehnsucht ist, lieb mich so, wie ich bin, auch wenn ich wütend bin. Also mhm. das ist ja eigentlich, das passt in deine Kindheit, da gehört es ja hin.
Mhm.
Und da war es eben nicht so. Na, du hast signalisiert bekommen von deinen Eltern, dass du nicht in Ordnung bist.
Ja.
Und da warst du sauer, und zwar mit Recht. Und dann bist du noch wütender geworden. Du hast dich nicht angepasst als Kind, du hast dich einfach nicht unterworfen. Das ist auch eine wahnsinnige Charakterstärke, muss man. Wenn man es mal positiv sieht, ist es eine wahnsinnige Charakterstärke, die du hast. Ich sage, das sind die geborenen Freiheitskämpfer. Nur jetzt in deinem Erwachsenenleben, weil du dich nicht gerade im Guerillakrieg befindest, sondern eigentlich nur mit Tom unterwegs bist, ist es natürlich völlig drüber.
Ja.
Und damit machst du Beziehungen kaputt.
Ja, ich mache sie wirklich kaputt. Der Respekt wird zerstört und dadurch, dass er halt eher wirklich total das Gegenteil ist, also eher sehr defensiv und sehr angepasst, ist es halt fatal, weil ich glaube, ihm macht es totale Angst. Und er, glaube ich, geht dann auch immer in so ein Kind-Ich.
Tom, muss ich mal fragen, warum machst du das Theater eigentlich mit? Du kannst doch schon längst sagen können, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Warum bleibst du bei ihr?
Ich hätte das sagen können. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das sagen sollte, aber ich weiß auch, dass das nur eine Seite von ihr ist.
Mhm.
Und die anderen Seiten, die es auch gibt und die es eigentlich in der Mehrheit gibt, da ist sie die Person, mit der ich mir eine Beziehung immer gewünscht habe. Und deswegen ertrage ich diese andere Seite, die mir keinen Spaß macht, die kindisch ist, gehört alles dazu. Und so lange, bis das rote Tuch gezeigt wird. Ohne rotes Tuch geht es nicht. Ne? Also sie muss dann an die Wand laufen, vorher hört sie nicht auf. Und wenn man halt in der Öffentlichkeit ist, dann ist es manchmal schwierig. Und letztlich eskaliert es dann in der Öffentlichkeit. Anders geht's nicht. Und ja, ich bin eher überangepasst. Ich bin dabei, dass jetzt, ich finde da raus, glaube ich. Und es passiert mir nicht mehr so. Aber am Anfang habe ich die Probleme damit verschlimmert. Ne? Ich hatte Verlustängstthemen, habe ich dann halt versucht, hier alles recht zu machen, um die Beziehung nicht zu verlieren. Wir hatten auch zwei Wochen, wo sie sich getrennt hatte. Und da habe ich es unbewusst einfach verschlimmert. Ne? Und jetzt habe ich halt festgestellt, ich bin da am Experimentieren. Und ich glaube, dass es und hoffe, dass es sich lohnt. Ich glaube, das ist so. Und ich will dafür kämpfen, dass es eben, ja, dass wir es überwinden. Ne? Auch wenn es mir keinen Spaß macht, natürlich. Und wenn es kostet jedes Mal Kraft, es wiederholt sich auch für mich. Ne? Also für mich ist da ein Muster. Es ist so absehbar irgendwie und es passiert immer wieder aus Alltagssituationen, die sich nicht vermeiden lassen, mit denen jeder umgehen muss, die immer wieder kommen. Aber daran entzündet sich das dann. Und wir haben gestern drüber gesprochen, man hat immer die Wahl für mehrere Optionen, aber sie wählt halt immer die eine, weil sie es so gelernt hat.
Weil es ein eingefahrenes Muster ist.
Weil es ein eingefahrenes Muster ist. Noch das besser.
Triggerpunkte und dann geht
genau,
die ganze Chemie in der Birne, wird sofort getriggert.
Genau.
Und gerade Impulsivität ist ja schwer zu stoppen.
Ja.
Weil sie so wahnsinnig schnell geht.
Also das tatsächlich, muss man was zu dem Türenknallen sagen, das gibt es bei uns auch, Türenknallen richtig. Und am Anfang habe ich mich dann zurückgezogen. Ich war auch so eher der harmoniebedürftige Konfliktvermeider. Habe ich mich zurückgezogen.
Hat mich noch wütender gemacht.
So gehofft, dass sie abkühlt, so ungefähr. Ne? Funktioniert nicht. Habe ich dann auch schmerzlich gelernt. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen eine Situation, wo sie auch die Tür hast du erst zugeschmissen. Dann wollte ich zu ihr, mit ihr sprechen. Dann hat sie die Tür zugehalten. Von der einen Seite total kindisch. Aber dann habe ich so lange auf der anderen Seite gedrückt, bis die Tür wieder auf war. Weil ich mir gesagt habe, damit ist jetzt Schluss. Dann suche ich die Konfrontation und dann schaue ich mal, was passiert. Und tatsächlich ist sie dann weggegangen. Dann hat sie den Konflikt vermieden. Also ich habe mal gesagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. So ungefähr.
Also hast du die Erfahrung gemacht, ist es eigentlich besser, ihr Grenzen zu setzen, als den Kopf einzuziehen?
Ja. Also schmerzlich, nachdem ich es lange anders probiert hatte, habe ich die Erfahrung jetzt gemacht. Nur dieser Weg dahin, immer eine Grenze zu setzen, wenn man das halt irgendwie, das ist halt mühsam. Es geht immer nur mit der Wand, bis sie an die Wand gelaufen ist, in Anführungszeichen. Bis sie die Grenze oder die rote Karte hatte.
Marie, was würdest du dir eigentlich wünschen von Tom? Was wäre denn deiner Meinung nach, was hättest du gern, wie er sich verhält?
Also ich wünsche mir, dass er ist, weil ich ihn als Mensch ja liebe und weil ich auch möchte, dass ihm gut geht und ich möchte, dass er sich nicht anpasst. Ich möchte, dass er selber sein kann.
Und welches Verhalten von ihm hilft dir am meisten, schnell wieder runterzukommen?
Wenn er sich wehrt, wenn er sagt, geh so nicht mit mir um, du bist gerade wieder wütend, stopp. Also wenn er es mir nicht noch versucht, recht zu machen, das macht es noch schlimmer.
Was ist denn, wenn er sich nicht wehrt? Fühlst du dich da nicht ernst genommen oder was triggert das in dir?
Ja, ich fühle mich dann verarscht. Also ich denke mir dann, ich will doch eine Reaktion, wieso kriege ich denn jetzt keine?
Und okay, also da kommt halt das so lange Gefühl, alleingelassen zu sein.
Ja.
Und das vermute ich ist auch was du von deinen Eltern kennst, sich immer so falsch verstanden fühlen, alleingelassen fühlen.
Ja, also das ist eine ganz lebendige Kindheitserinnerung, dass ich mich dann wirklich komplett allein gefühlt habe.
Mhm.
Also ich bin dann immer alleine abgedampft und habe mich einfach fürchterlich gefühlt.
Ja. Kinder, kleine Kinder, wirklich kleine Kinder, beruhigt man ja am meisten, wenn man sie hält. Auch wenn sie sich wehren und strampeln, aber irgendwann beruhigen sie sich. Weil da helfen auch gute Worte meistens nicht mehr weiter. Also ich rede jetzt von dem Alter so von 0 bis 3, 4 Jahren, dann hilft das wahnsinnig, die einfach zu halten. Und so hört sich das für mich an, wie wenn da so ein Wunsch ist, dass er dich einfach irgendwo auch festhält, ja.
Wenn ich das alles so höre, dann ist mir das total peinlich, weil kognitiv verstehe ich auch vieles. Und dass ich mich trotzdem wie so ein blödes Kleinkind verhalte und selbst in den Situationen, wo ich das erkenne, dann aber auch nicht den Willen habe, mich anders zu verhalten, weil ich so verzweifelt bin, das ist irgendwie total verrückt.
Na, sagen wir mal so, das Problem ist, wenn du in der Verzweiflung und wenn du in der Wut drin bist, dann blockiert das komplett deinen Verstand, ne? Also die starken Emotionen blockieren den frontalen Kortex, wo vernünftige Lösungen stattfinden. Das ist so ein Erbe unserer Evolution, dass die Emotion im Zweifelsfall den Vorrang hat. Und die Wutemotion ist ja dafür da, dass wir uns wehren können. Und nicht lange nach einer vernünftigen Lösung suchen, wenn es um Leben und Tod geht, ne? Das heißt, immer wenn wir an dem Punkt angelangen, egal welche Emotion, sogar auch positive Emotionen, also auch totale Euphorie blockieren ja komplett die Vernunft, dann ist es eigentlich zu spät, dann ist der Zug abgefahren.
Mhm. Ja, es geht so schnell bei mir.
Ja, weil du dann ganz schnell in diese andere Wahrnehmung gerätst, ne? Und ich denke, diese andere Wahrnehmung kommt auch daher, das muss ich jetzt mal mit dir überprüfen, dass du im Grunde auch ziemlich doch stark identifiziert bist mit dem alten Programm. Also, dass du schon irgendwo in deinem Kopf weißt, es ist nicht in Ordnung und ich bin drüber und das ist destruktiv und das ist kindisch. Aber ich glaube, der größere Teil von dir findet es eben doch in Ordnung.
Ja.
Marie hält an ihrem Selbstbild fest. Sie bleibt irgendwie dabei, dass sie irgendwie böse ist. Und das ist ja kein besonders schönes Selbstbild. Und viele Menschen halten auch an ihrem Selbstbild fest, dass sie irgendwie nicht genügen, dass sie minderwertig sind. Man fragt sich ja, warum tun die das? Warum sagen sie sich nicht einfach, nein, ich bin gut, ich bin stark, ich genüge und so weiter und so fort? Warum halten Menschen an ihrem negativen Selbstbild fest, obwohl es ihnen ja scheinbar gar keine Vorteile bringt? Aber wir tun nichts ohne einen guten Grund. Und Menschen, die an einem negativen Selbstbild festhalten, haben unbewusst Gründe dafür. Und diese Gründe möchte ich gern bei Marie verstehen.
Ja, das ist auch das Problem. Ich habe gestern zu ihm gesagt, vielleicht bin ich ja einfach ein schlechter Mensch. Wenn ich das weiß und es trotzdem nicht ändern möchte, vielleicht, also ich habe Angst, dass ich einen schlechten Charakter habe. Weil das haben meine Eltern ja auch früher gesagt. Also vielleicht.
Das wäre dann die Bestätigung. Und die Alternative wäre, deine Eltern wären schlecht.
Das geht beides nicht.
Aha.
Also ich habe ja auch aus deinen Büchern gelernt, dass für die Kinder die Eltern immer gut sind. Weil als Kind ist man gar nicht dazu kognitiv in der Lage, das in Frage zu stellen. Die Eltern haben immer recht und was die Eltern sagen, ist in dem Moment die Wahrheit. Und kein Kind möchte seine Eltern verlieren. Deshalb bleibt es einem nichts anderes übrig. Und später kann man das aus einer Metaposition verstehen. Und
viele ändern es trotzdem nicht. Weil sie lieber schlecht sind, auch als Erwachsener, als sich vollumfänglich einzugestehen, dass die Eltern wirklich ganz schön missgebaut haben. Ich gehe noch mal 2 Schritte zurück, weil wir hatten jetzt 2 ganz fette Erkenntnisse auf einmal. Und die würde ich gerne noch mal ein bisschen verlangsamen. Das erste ist, ich will so sein. Das finde ich mega entscheidend, weil ich sage ja immer, im Grunde am Ende des Tages ist alles eine Frage der persönlichen Entscheidung. Und du hast dich nicht dafür entschieden, anders zu sein. Ja? Es gibt nämlich auch bei Impulsivität diese Millisekunde der kurzen Entscheidungsfreiheit. Hm. Die ist einfach da. Das kann man daran feststellen, dass viele Leute, die impulsiv sind, durchaus, wenn sie es mit ihrem Chef oder Chefin zu tun haben, ne? Also wo es wirklich, wo sie genau wissen, das gibt heftigste Konsequenzen, wenn ich mir hier die Impulsivität gönne, durchaus in der Lage sind, sich zu regulieren. Aber zu Hause, beim Ehemann oder Ehefrau, geht es scheinbar dann gar nicht mehr. Also es geht schon. Und eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis hier ist, ich will ja gar nicht anders sein. So, wenn du aber nicht anders sein willst, ich sage es jetzt mal überspitzt, könnten wir das Gespräch jetzt auch beenden, weil dann ist die Sache entschieden. Dann kann ich dir auch nicht helfen. So. Und trotzdem gibt es ja eine Stimme, die das irgendwie nicht okay findet. Also ganz wichtig, diese Entscheidung. Also das ist wichtig. In dem Moment, wo du entscheidest, ich will anders sein, ich schwöre dir, du wärst zwar nicht von heute auf morgen jetzt völlig anders und geheilt, aber es wäre viel, 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 viel besser. Also es liegt in deiner Hand. Es ist kein reiner Schicksalsschlag.
Ja, jetzt wo du das sagst, ich war ja dann auch so verzweifelt, dass ich hierher wollte und habe ja die Bücher durchgearbeitet, komplett mit allen Übungen. Und als ich die Beziehung beendet habe, habe ich auch gesagt, es liegt an mir, weil ich nicht so sein möchte, wie ich jetzt bin. Und wir sind schon ganz lange an dem Thema und ich hatte da schon den Willen, da rauszukommen. Und in der letzten Zeit war es aber wieder so schlimm, dass ich irgendwie aufgegeben habe, weil ich nicht mehr wusste, wie ich das schaffen soll.
Also irgendwo resigniert.
Ja, total. Ja.
Und jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Punkt von ihm. Meine Eltern haben immer gesagt, ich bin böse und du bist damit identifiziert. Das sagst du ja immer wieder in diesem Gespräch. Ne? Wahrscheinlich bin ich ein böser Mensch. Und es gibt irgendwas in dir, was an diesem Glauben auch festhalten will. Also, ne? Also du hast kein wirkliches Interesse, diesen Glauben zu verändern. Irgendwas in dir will an diesem Glaubenssatz festhalten. Und entsprechend verhältst du dich auch. Du bestätigst ihn ja immer wieder. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was hast du davon, an diesem Glaubenssatz festzuhalten, dass du böse bist? Was bringt dir das? Es muss dir irgendwas bringen.
Ja, wahrscheinlich Sicherheit, ne?
Inwiefern?
Naja, wenn ich das tue, was ich gelernt habe und mir die Erfahrung bestätige, dann gibt mir das ja auch eine Sicherheit, eine negative, aber es ist eine Sicherheit.
Mhm. Inwiefern gibt es, also kannst du nochmal da ein bisschen tiefer tauchen, dass man sich das so vorstellen kann, so da so empathisch reinfühlen kann, wie das ist, wenn man sich dadurch Sicherheit gibt? Also mir fällt das ein bisschen schwer, das so richtig empathisch nachzuvollziehen.
Also in den Situationen, wo ich ausraste, zum Beispiel zu Hause, wenn wir beim Kochen irgendeine Kleinigkeit, wenn mir irgendwas nicht passt und sich dann ein Riesenstreit entficht, meistens weil mir irgendwas zu lange dauert oder er mir zu unbeholfen erscheint aus meiner Perfektionistenbrille und ich dann ausraste, dann setze ich ja auch selber eine Grenze. Also ich habe ja das dann in der Hand, irgendwie die Situation, wie die läuft. Und würde ich mir und ihm dann eingestehen, dass ich mich in Wirklichkeit einfach wie so ein kleines Häuschen fühle, dann müsste ich da auch erstmal meine Fassade zeigen, also wie es dann wirklich in mir drin aussieht.
Also die Wut ist ein starkes Gefühl.
Ja, ja.
Die Wut ist ein Gefühl, die dir Stärke gibt und Stärke vermittelt Sicherheit.
Ja.
Und was sagtest du, was ist lauert dahinter?
Einfach eine ganz große Unsicherheit. Also eigentlich eine ganz tiefe Traurigkeit auch.
Und kannst du so spüren, was dich da so traurig macht oder was da so Trauriges in dir ist?
Ja, dass ich halt so wie ich war, nicht richtig war.
Also die Trauer, irgendwie verkehrt zu sein.
Ja. Und dass mich dann halt auch keiner liebt. So wie ich wirklich bin. Also mit dieser Wut. Also eigentlich ist es das Gegenteil von Stärke, ist Schwäche.
Mhm. Und das ist genau das, also wo du jetzt bist, das ist genau die Kindheit, dein Schattenkind. Ne? Das ist ein ganz altes Gefühl. Ne? Das gehört nicht zu Tom, das gehört zu deinen Eltern. Als Kind wütend warst und bestimmt auch oft völlig richtig wütend und berechtigt. Trotzphase sind Kinder sowieso wegen jedem Blödsinn wütend. Und wenn die Eltern nicht damit umgehen können und das auch viel zu persönlich nehmen, dann kriegt das Kind permanent die Botschaft, du bist verkehrt. Und das ist da, wo du jetzt gerade bist und was du fühlst.
Ja, ich frage mich, wieso es mir noch nicht gelungen ist, da so dahinter zu kommen. Und ein Teil von mir sagt immer noch, du bildest dir das ein. Und es, also mein Vater sagt immer, man kann auch nicht die Verantwortung den Eltern zuschieben immer. Und es mag ja sein, dass da früher nicht alles richtig gelaufen ist, aber jeder Mensch kann für sich entscheiden und ich soll die Verantwortung selber übernehmen. Also er hat gesagt, ich soll in die Bibel gucken, hat er früher gesagt. Aber das hat mir ja nicht geholfen. Also,
das glaube ich dir sofort. Womit wir an diesem ganz, ganz zentralen Punkt sind, und das ist meine Vermutung, dass du deswegen auch an diesem Selbstbild festhältst, ich bin böse, und deswegen auch unbewusst an deinen Wutanfällen festhältst, also dass das mit ein großer Grund ist, weil du damit die Loyalität zu deinen Eltern aufrecht erhältst. Du nix?
Ja.
Du kannst das spüren?
Ja. Also ich spüre schon immer, wenn ich da bin, dann. Also es ist schon viel besser geworden, weil wir auch viel geredet haben, aber es ist immer noch so, ich habe auch das Gefühl, meine Mutter bemitleidet ihn dann, dass er das mit mir aushalten muss, und ich bin dann halt extra zu ihm auch mal schroff und sage, wir sind kein typisches Pärchen, wir reden auch Klartext und mach dein Ding, du weißt ja, ich kümmere mich um mich selber. Also ich bin dann auch bewusst sehr abgegrenzt, weil ja, ich habe immer das Gefühl, meine Eltern bedauern Tom, dass er mit mir zusammen sein muss. Also eine Seite zumindest von ihnen.
Und warum bestätigst du ihnen das dann geradezu?
Ja, wahrscheinlich, wenn du sagst, es hat was mit Loyalität zu tun. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Inwiefern bist du dadurch loyal? Also kannst du es mal so für dich spüren? Ich will es ja nicht theoretisch, sondern dass du... Vielleicht spürst du es auch nicht so, vielleicht ist es auch was anderes, aber...
Ja, wenn ich zustimme, dass es ja an mir liegt, dann stimme ich meinen Eltern zu.
Genau. Was wäre die Alternative?
Nicht zustimmen und damit deine Eltern vor den Kopf zu stoßen.
Ja.
Ich sehe gerade, dass es so in dir arbeitet.
Mhm.
Ist das möglich, so ein bisschen zu sagen, was gerade in dir so arbeitet?
Ja, es sind wirklich diese verschiedenen Wahrheiten. Also eine Wahrheit, die auch irgendwie weiß, dass ich kein böser Mensch bin. Und ich nehme auch wahr, dass ich auch sehr viele gute Seiten habe. Und spätestens, wenn die Wut verraucht ist, bemühe ich mich auch, es wieder gut zu machen. Und es finden immer viele Gespräche statt und ich sehe auch meine guten Seiten und ja, gleichzeitig kommt es aber immer wieder. Also irgendwas scheint dann damit so identifiziert zu sein, dass ich da trotzdem nicht rauskomme. So. Mhm. Und ich will aber nicht zu meinen Eltern oder über meine Eltern sagen, dass sie irgendetwas falsch gemacht haben.
Dann musst du ein böser Mensch bleiben. Was hier deutlich geworden ist, ist, dass Marie sich gar nicht verändern will. Sie hat nicht die Entscheidung getroffen. Sie hat eigentlich die Entscheidung getroffen, dass sie genauso bleiben will, wie sie ist. Und dass ihre Wut auch ein berechtigtes Gefühl ist. Und dass dieses Gefühl so stark ist, dass es eigentlich auch nur berechtigt sein kann. Und solange sie nicht die Entscheidung trifft, dass sie die Wut wirklich verändern will, wird sie sie auch nicht verändern können. Also die Entscheidung ist immer und immer wieder der erste Schritt eines Veränderungsprozesses. Solange ich mich nicht entscheide, kann ich auch keine weitere Veränderung einleiten.
Also meine Mutter sagt zum Beispiel, dass ich das süßeste Baby der Welt war, dass sie mich nicht abgelegt hat, weil ich auch immer auf dem Arm sein musste. Ich brauchte immer ganz viel, ich war viel anstrengender als meine Schwester. Und dass sie mich immer, dass sie sich
guck mal,
immer...
anstrengender, ne?
Ja.
Nicht liebesbedürftiger, anstrengender. Oder
ja,
nicht anhänglicher, ne? Nicht verschmuster, anstrengender.
Ja, ich brauchte immer ganz viel.
Ja,
ich
war ja,
immer
aber es wurde als anstrengend und direkt bewertet.
Ja, genau.
Ja, du hast ja eben den zentralen Satz gesagt. Was sagtest du, ich kann meinen Eltern nicht die Schuld geben? Und dann sagte ich, dann musst du böse bleiben. Sonst geht die Rechnung nicht auf.
Muss man denn den Eltern wirklich Schuld geben? Weil die haben sich so Mühe gegeben und die haben ihr Bestes gegeben und so viel in uns investiert.
Man kann ihnen doch auch verzeihen, Schuld geben also, und verzeihen.
Ich glaube, das ist ja auch das Narrativ in eurer Familie, ne? Dass sie sich so viel Mühe gegeben haben.
Ja.
Und dann aber an diesem bösen Kind gescheitert sind. Ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und du hast ja auch schon gesagt, meine Eltern waren so lieb und so liebevoll. Und das ist ja auch etwas, was sicherlich auch mal wieder erzählt wurde. Allerdings einen ganz entscheidenden Punkt haben sie einfach verpasst. Sie waren nicht einfühlsam. Und das ist eigentlich das wichtigste Kriterium für Erziehungskompetenz, ist, dass man einfühlsam ist. Und das haben sie nicht hingekriegt.
Sie haben auch gar nichts mitbekommen. Also ich hatte diverse Probleme in der Pubertät, Essstörung. Ich habe auch heimlich manchmal Alkohol getrunken vor der Schule. Die haben das nicht gemerkt.
Sie haben dich nicht wahrgenommen?
Überhaupt nicht.
Ja, so. Und jetzt bring das mal mit der Liebe zusammen. Also irgendwas stimmt da doch nicht, oder?
Ja, man kann ja Fehler machen, auch wenn man sein Kind liebt.
Ja, beziehungsweise was ist das mit der Liebe, wenn ich den anderen doch gar nicht wahrnehme? Oder wenn ich das Kind eben dann doch nicht so lieben kann, weil es einfach zu wütend ist oder böse ist. Was ist denn das für eine Doppelbotschaft? Wir lieben dich und du bist böse. Das passt doch nicht zusammen, oder?
Mhm.
Was denn nun? Bist du jetzt böse oder lieben sie dich?
Ja, ist ja kein Wunder, wenn ich dann innerlich so zerrissen bin.
Ja, du hast ja permanent Doppelbotschaften bekommen.
Ja.
Bis heute. Bis heute ist ja das Narrativ, du bist schuld.
Ja.
Oder haben deine Eltern mal gesagt, tut mir leid, wir waren damals sehr wenig einfühlsam und haben richtig Fehler gemacht?
Wir hatten einmal eine Sitzung bei einem Familientherapeuten und da haben sie schon gesagt, dass es früher nicht gerecht war, dass ich alles abbekommen habe an Vorwürfen. Sie haben mir bestätigt, dass es nicht an mir lag, dass alles so schief gelaufen ist.
Mhm. Gut, aber viel mehr ist jetzt auch nicht, ne? Also du warst ja der identifizierte Patient in der Familie und der Sündenbock. Und du hast dich gar nicht gesehen gefühlt von deinen Eltern und deine Eltern konnten sich nicht in dich einfühlen. Also haben deine Eltern eine Menge Verantwortung und die haben einfach eine Menge Fehler gemacht. So. Und das ist halt immer das, wo sich alle irgendwo so wehren. Ne, und sagen nein und meine Eltern ihre Eltern beschützen wollen und wo Leute sich dann auch aufregen, vielleicht jetzt auch über mich, wenn sie diesen Podcast hören, oh, die Stahl und so weiter. Ne. Aber wir kommen einfach nicht um die Tatsache herum, dass seine Eltern und alle Eltern dieser Welt eine ganz, ganz hohe Verantwortung tragen. Und Eltern, die sich nicht einfühlen können in ihr Kind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie selber traumatisiert waren, warum auch immer, und die ihr Kind gar nicht richtig wahrnehmen und dieses Kind, weil es im Grunde genommen total gesund ist, wahnsinnig wütend wird. Wahnsinnig wütend wird über diese ignoranten Eltern, die es nicht schnallen und deswegen um sich schlägt und einfach immer sagt, es ist Unrecht, es ist Unrecht, es ist Unrecht, es ist Unrecht, was hier passiert. Und nicht müde wird, für diese Gerechtigkeit zu kämpfen, Stichwort Freiheitskämpferin, das hat ja völlig recht. Im Grunde war es ja völlig richtig. Deine Eltern, das System war falsch bei euch in der Familie, nicht du. Und über die Brücke müsstest du gehen. Sonst musst du an deinem alten Selbstbild, ich bin schuld, ich bin böse, festhalten.
Und wie kann ich über diese Brücke gehen?
Ja, indem du dir das klar machst. Und indem du, ich sag's jetzt mal wirklich so, also ich denke, du lebst mit deinen Eltern in einer Lebenslüge. So, und diese Lebenslüge wird von der ganzen Familie ernährt. Und die Lebenslüge ist so, dass vieles sehr, sehr schwierig war in eurer Kindheit und dass deine Eltern wesentliche Sachen nicht gekonnt haben. Und zwar die wichtigste überhaupt für Eltern ist Einfühlungsvermögen. Das ist das Allerwichtigste, was Eltern können müssen, ist einfühlsam sein. Und das haben sie eben nicht hingekriegt. Und dadurch haben sie dir ganz viele falsche Signale gesetzt und vor allen Dingen sehr, sehr falsche Botschaften. Allein die Botschaft, wir lieben dich und du bist böse, das geht ja gar nicht. Das sind so Botschaften, wir nennen das Doppelbotschaften in der Psychologie. Also zwei Botschaften, die gar nicht im Grunde zusammenpassen und die Kinder auch verrückt machen können. Und das passt ja auch dazu, dass du nie weißt, habe ich jetzt recht oder unrecht, wo stehe ich überhaupt. Das passt ja auch zu diesen ganzen Zuständen, die du hast. Mhm. Ja.
Ja.
Und ich denke, der erste Schritt wäre, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst, welcher Anteil wirklich zu wem gehört. Also was wirklich auch alles zu deinen Eltern gehört und nicht immer weiter diese Last auf deinen Schultern trägst, also deine Eltern im Grunde entschuldigst, indem du die Schuld zu dir nimmst und sagst, ich bin böse. Und das einerseits immer weiter aufrechterhältst, dieses Selbstbild, und auf der anderen Seite, wie das kleine Kind von damals, immer wieder mit denselben Mitteln, nämlich mit Wut, darum kämpft und bitte hab mich trotzdem lieb.
Mhm. Ja.
Das gehört ja nicht mehr zu deiner heutigen Realität, das gehört auch nicht zu Tom.
Ja.
Das gehört einfach nicht zu ihm, ne? Das muss er nicht abkriegen, das gehört zu deinen Eltern.
Ja.
Und diese ganzen Anteile halt zu sortieren. Und da würde ich mir an deiner Stelle tatsächlich auch nochmal psychotherapeutische Unterstützung suchen.
Mhm. Ja, bis jetzt hat das irgendwie nicht so gefruchtet, weil es ging nie um dieses Thema.
Was denn sonst?
Ja, darum, ich hatte viel mit dem Thema Erschöpfung zu tun. Ich habe immer sehr, sehr viel gemacht, aber ich war immer unglaublich seelisch erschöpft trotzdem, weil ich halt immer so unter Druck stehe.
Klar.
Und ja, dann wegen dem Thema Erschöpfung, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, ich kann einfach nicht mehr, hatte ich mir dann auch Hilfe gesucht.
Ja, dann bräuchtest du halt irgendwie nochmal jemanden, der vielleicht einfach auch besser ist.
Mm-mm. Ja.
Also auf die Themen nicht zu kommen, also das ist mir jetzt auch ein bisschen rätselhaft. Aber wie in allen Berufen gibt es gute, schlechte und mittelmäßige. Und so auch in unserem Beruf.
Mm-hmm.
Ja, aber ich denke, der rote Faden ist, aufhören, die Eltern zu idealisieren, ihnen die Verantwortung zurückgeben, dass sie dahin tun, wo sie wirklich hingehört. Und dann kannst du dich auch irgendwann mal entscheiden, dass du total in Ordnung bist, so wie du bist, und dass du die Wut loslassen darfst, ja.
Mhm.
Dich dafür entscheiden, nicht mehr wütend zu sein. Zumindest nicht in diesem absurden Ausmaß.
Ja, weil ich glaube, ich bin wegen der Wut dann auch so erschöpft. Das ist so ein Auf und Ab.
Kann ich mir vorstellen.
Die Freizeit ist anstrengender als der Beruf, weil ich einfach immer so kämpfe mit diesen Gefühlen.
Ja. Wie gelingt es dir denn im Beruf?
Gut.
Aha, da haben wir es wieder mit der Entscheidungsfreiheit, ne?
Ja.
Es ist eben kein reiner Schicksalsschlag, die Wutanfälle. Was machst du beruflich?
Ich berate, also ich bin in der Beratung, in der Fachberatung.
Mhm. Ja, und da geht es, ne?
Mhm.
Und Torben kriegt es ab.
Ja. Also ich hatte auch beruflich Situationen, wo es mal geknallt hat, aber es ist nicht so dermaßen eskaliert.
Ja.
Überhaupt gar kein Vergleich.
Und das ist so wichtig. Also du hast die Fähigkeit, dich zu regulieren. Aber es gibt diese Entscheidung, es nicht tun zu wollen, weil das Kind in dir schreit danach, bitte, bitte, hab mich so lieb, wie ich bin. Na, und sieh doch die Ungerechtigkeit und sieh doch, wie viel Mist du baust und dass ich das richtig sehe. Und das gehört alles in deine Kindheit. Ich meine, das ist, hat ja auch schon eine gewisse Brutalität von deinen Eltern. Das muss man ja mal sagen, damit der Bibel zu kommen, ne, und sagen, du bist böse und liest die Bibel. Das ist schon hart. Und ich glaube, du müsstest dir da einige Sachen mal wirklich eingestehen.
Mhm.
Und das Verzeihen, Tom, was du angesprochen hast, das kommt eigentlich zum viel, viel späteren Zeitpunkt. Also wenn Kinder immer so früh verzeihen, auch erwachsene Kinder, ne, sagen ja ganz oft, ja, meine Eltern haben ganz schlimme Fehler gemacht und sofort kommt, aber die hatten es ja auch nicht leicht. Ne? Mhm. Die waren ja selbst traumatisiert, die hatten ganz schlimme Eltern selbst und das stimmt ja alles. Ja? Trotzdem ist dieser psychologische Mechanismus, wieder übernimmt das Kind, also das erwachsene Kind dafür die Verantwortung, seine Beziehung zu den Eltern zu harmonisieren, indem das Kind die Eltern entschuldigt, auch das Erwachsene. Und wieder ist es die alte Struktur. Das Kind übernimmt die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung irgendwie zu den Eltern gelingt oder die Eltern zu beschützen. Na, viel gesünder wäre es ja, die Eltern würden irgendwann mal als Erwachsene sagen, es tut uns aufrichtig leid, wir haben echt da richtig schlimme Fehler gemacht. So. Und dann wäre so eine Entschuldigung von Seiten des Kindes, fühlt sich besser an, ne, dann den Eltern zu verzeihen, als direkt die ganze Konstruktion selber aufzubauen. Also ich denke, im ersten Schritt ist es viel, viel wichtiger, mal klar zu sehen. Denn dann kannst du die Anteile sortieren und endlich dieses Ich bin böse deinen Eltern zurückgeben.
Mhm. Mhm. Ja.
Denn da gehört's hin, es gehört nicht zu dir. Also zurückgeben, ne? Das gehört zu ihnen, dass du so fühlst. Das sagt nichts über deinen Wert aus, sondern es sagt etwas darüber aus, was bei euch schiefgelaufen ist.
Ich merke auch, wenn ich das so höre, dass das nicht zu mir gehört, dann kehrt so eine Ruhe in mir ein, weil ich eigentlich auch weiß, dass ich nicht böse bin.
Genau. Und weil dieses Ich weiß es eigentlich, das ist deine alte Intuition, die du schon als Kind hattest. Und immer wurde dir die genommen. Du bist falsch. Und deine Intuition ist falsch und deine Gefühle sind falsch und deine Wut sind falsch. Das heißt, du bist zutiefst verunsichert, ob du das, was du fühlst, überhaupt richtig ist. Und jetzt hast du den Kontakt, ich weiß doch eigentlich, dass es richtig ist.
Mhm.
Dann bleib dabei.
Ja.
Das ist die Wahrheit.
Mhm. Ja.
Das heißt, es wird auch ein längerer Prozess für dich sein, zu lernen, deinen Gefühlen überhaupt wieder zu vertrauen. Den richtigen Gefühlen, nicht den Wutgefühlen, die nur eine völlig übertriebene Reaktion sind auf eine alte Kindheitsgeschichte, aber den echten Gefühlen.
Mhm.
Ja. Und die Wutgefühle sind auch echt. Weil sie stimmen in Bezug auf deine Eltern, dass du super wütend warst. Ja? Sicherlich ist es auch Temperament. Aber es ist ein Temperament, wenn man schnell wütend wird, deswegen ist man noch lange nicht böse.
Mhm.
Ja, also das ist was anderes. Aber dass du eben auch noch immer mehr lernst, so deine echten Gefühle auch wieder zu fühlen und deiner Intuition zu vertrauen.
Ja. Das klingt gut. Und dann muss ich das auch alles nicht so in die Beziehung reingeben.
Genau. Weil das ist, was du machst, ist eine Reinszenierung, so nennen wir das in der Psychologie. Du bist wieder das kleine Kind und Tom soll der Papa sein, der dich erlöst. Und das wird er nicht können.
Dabei sag ich zu ihm immer, er denkt, also ich sag dann immer, frag mich nicht so viel, ich bin doch nicht deine Mama. Aber wahrscheinlich ist es genau umgekehrt.
Du redest in diesen Momenten von dir, ganz oft, habe ich dir auch schon gesagt. Ganz oft. Sagst du Sachen, wie du sie gerade fühlst, teilweise auch, die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Ja, dann sage ich was und dann hört sie das zwar so ungefähr, in ihrem Kopf kommt aber was anderes, ein Dramatischeres an.
Ja. Jetzt haben wir natürlich deinen Anteil, Tom, jetzt so gar nicht beleuchtet. Du sagtest ja auch schon, du wärst überangepasst und so.
Ja.
in dem Gespräch steckt jetzt, finde ich, auch viel drin. Ich will auf deinen Anteil jetzt gar nicht so eingehen, das aber ich will ihn mitreden, trotz allem. Deswegen zumindest zum Schluss, und du hast es ja am Anfang schon mitgeredet, dass dein Thema ist, dass du überangepasst bist. Insofern hast du genau. da in Maria natürlich auch einen guten Sparringspartner.
Definitiv.
Das eben aber auch zu lernen, weil sonst bleibt wieder alles an ihr hängen. Ne?
Also tatsächlich war die Situation, so wie sie ist, auch der Anstoß, dass wir das Thema so angegangen sind, weil es einfach irgendwie klar war, so geht's nicht. Es war irgendwie alternativlos auch.
Ja, ich habe auch gesagt, allein schaffe ich das nicht. Wir haben so sich gegenseitig hochschaukelnde Muster, wir müssen beide an uns arbeiten.
Ja. Das ist immer die beste Voraussetzung. Und dann kann das ja auch noch ganz toll werden mit euch.
Ich glaube schon.
Es ist ja auch schon in vielen Beziehungen toll, wenn nur es immer wieder diese überflüssigen Kräche werden. Ne?
Ja.
Okay, wie geht es euch jetzt?
Ich fühle mich erleichtert. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, es gibt einen Ansatz wieder, wo ich, ja, irgendwas, wo ich wirklich drauf aufbauen kann und dass ich wieder was Greifbares habe, ja, was mir hilft. Und ich habe jetzt eine bessere Orientierung und weiß, womit ich jetzt anfangen könnte.
Gut, also hast du wieder Hoffnung.
Ja.
Schön. Es gibt eine Perspektive.
Ja, ja,
ja. Definitiv.
Ja, und ich denke, das ist jetzt auch ein guter Boden für dich, den wir heute bereitet haben. Wo es wirklich eben auf, es kommt, es ist ja, am Ende ist es ja nie so kompliziert. Am Ende ist es immer relativ einfach. Ne? Tu deine Sachen dahin, wo sie hingehören, nämlich zu deinen Eltern. Lern wieder mehr mit deinen eigenen richtigen, intuitiven Gefühlen in Kontakt zu treten. Verinnerliche, dass du völlig okay bist, so wie du bist, und entscheide dich dafür, dass du keinen Bock mehr hast auf diese Wutanfälle.
Mhm.
Das war es ja eigentlich schon. Und dann ein bisschen Training, ne? Immer wieder gut trainieren und dann geht das.
Ja.
Das ist sounds like a plan.
Ja, das ist gut. Weil ich bin sehr zielstrebig und diszipliniert. Das kann mir ja in der Hinsicht dann vielleicht auch helfen.
Absolut. Und wie geht's dir, Tom?
Gut. Erleichtert. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist eine Seite, ja, aber das ist nicht sie. Und das hat das jetzt ja einfach nochmal bestätigt, dass es so ist. Und dass sie halt auch die Wahl hat und dass es eine Möglichkeit gibt, das Ganze hinter sich zu lassen. Ja.
Gut. Danke euch.
Danke dir.
Dankeschön.
Für mich war das ein sehr interessantes Gespräch mit Marie und Tom. Und mir ist auch nochmal so deutlich geworden, wie es immer wieder passiert, dass wir Konflikte, die eigentlich in unsere Kindheit gehören, in unserem Erwachsenenleben reinszenieren. Also Marie geht in die Rolle des kleinen, trotzigen Mädchen und erhofft sich von Tom die Erlösung, die unbedingte und bedingungslose Liebe, die sie von ihren Eltern nicht erhalten hat, um die sie aber nie müde geworden ist zu kämpfen. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass sie die Sachen an ihren Platz stellt, weil dieser Kampf gehört definitiv nicht zu Tom, sondern gehört zu ihren Eltern. Und ich glaube, Marie ist ein gutes Stück weitergekommen in der Erkenntnis, dass Tom da eigentlich nur eine Projektionsfläche für sie ist und dass es für sie wichtig ist, diese Projektionen aus ihrer Kindheit aufzulösen. Wenn ihr auch Lust habt, mal ein Thema mit mir persönlich zu besprechen, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an stahlaberherzlich@randomhouse.de. Wenn es euch ein bisschen zu persönlich ist, hier auf der Couch zu sitzen, könnt ihr aber auch eine E-Mail an sobinicheben@randomhouse.de schicken, denn in meinem Podcast So bin ich eben bespreche ich mit meinem Co-Moderator Lukas Klaschinski verschiedene psychologische Themen, die wir allerdings an den E-Mails, die wir bekommen, festmachen. Nächste Woche ist Sabrina bei mir. Sabrina hatte eine narzisstische Mutter und darunter hat sie als Kind ganz schlimm gelitten. Und sie leidet heute noch drunter. Wir werden darüber sprechen, was diese Kindheit mit ihr gemacht hat und wie sie Wege finden kann, heute damit besser umzugehen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Stahl aber herzlich. Eure Steffi.
Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.